Worum Podcast. Alles rund um Werder. Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann.
Willy Lemke ist tot, liebe Freundinnen und Freunde des Worum Podcast. Das war ein großes Ding für uns letzte Woche. Und auch wenn es schon ein paar Tage her ist, wollen wir doch nochmal zusammen auf Willy sehen. Sozusagen mit euch. Folge 199. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid und schön, dass du da bist. Jan, hallo.
Ja, ich bin so halb da, aber ich bin wenigstens stimmlich, glaube ich, wieder so weit hergestellt, dass man erahnen kann, dass es sich um mich handelt. Ich grüße dich, mein Lieber.
Ja, ich grüße dich. Wichtigste Frage vorab. Wie geht's? Wie ist der Verlauf, hat man ja vor ein paar Jahren noch gefragt.
Ja, grippig, würde ich sagen. Also das Unnormalste an Erkältung, die ich normalerweise mein eigen nenne und auch regelmäßig habe.
Ich wollte gerade sagen, also wenn irgendwo auf der Welt ein Virus unterwegs ist, kann man sicher sein, 3 Tage und Jan Siegert sagt ihn. Ja. Ich auch.
Ja, nee, die M-Pox habe ich noch nicht.
So, ja, nee, okay.
Aber Kopfschmerzen waren das Übelste, aber ansonsten, also ich lag jetzt nicht halbtot rum. So, hab halt bloß einen positiven Test gehabt und der Reflex ist dann selbstverständlich immer noch zu Hause zu bleiben und zu Hause niemanden anzufassen oder in den Arm zu nehmen.
So sollte es übrigens auch im Fall von Affenpocken sein,
habe ich auch gelesen.
Ja, Corona, ne? Das klingt irgendwie so 2020 gehen, ja. Aber irgendwie kam es ja auch nochmal, also nicht nur, dass die Zahlen ja nun hoch sind, also bei uns ist jetzt nicht so wahnsinnig viel, aber man hört so hier und da, aber gerade in diesem Sportsommer, ne, wenn man den weitgehend auf dem Sofa verbracht hat, bei 12 Grad und Nieselregen in Hamburg, wie ich, ne, Corona-Thema bei der Tour de France wieder, ja, wo es Leistungssportler getroffen hat, bei Olympia, also ja, ist nicht weg, ne, ist vielleicht nur ein bisschen weniger tödlich.
Ja, und halt eben auch einfach im gesellschaftlichen Umgang ist es ja mindestens auf Grippeniveau runtergeredet worden.
Ja, gut.
Lediglich die Erinnerungen an all das, was Corona mit uns auch gesellschaftlich gemacht hat und die Backflashes in Sachen Isolation und so, rufen halt Erinnerungen noch hoch. Aber lange Rede, ich bin jetzt wirklich wieder weitgehend hergestellt, fühle mich zumindest so und deswegen auch mit gutem Gewissen am Mikrofon sitzend, um mit dir Folge 199 aufzunehmen.
Ich wollte gerade sagen,
an Willi zu erinnern.
Die Stimme ist bis jetzt noch da, vielleicht kriege ich sie noch kaputt heute, ja, das könnte sein.
Bin ich mir sicher.
Ja, aber bevor wir jetzt Christian Drosten dazu schalten, ja. finden wir da unsere eigene Worum-Podcast-Erklärung. Und die ist ja, dass halt vermutlich die Chinesen das Ganze nur erfunden haben, dieses Virus, um Folge 199 zu verhindern, ja. Jahre später. Darauf war es ja ausgelegt, glaube ich. Ich denke, das steht fest, das habe ich im Internet so gelesen.
Ja, und das ist mir auch so zugetragen worden, aber nur deswegen sitze ich jetzt hier im Mikrofon, um zu sagen, haha, uns kriegt ihr nicht klein.
Nein, George Soros, nein. Ja. Wir müssen trotzdem über Werder Bremen sprechen, beziehungsweise ja, wir hatten eigentlich, waren wir uns dann relativ schnell einig, dass wir ein Auf Willi sehen feiern wollen, weil uns das ja nun doch schon ja mehr angefasst hat als diese vielen anderen Todes- und Sterbemeldungen. Jetzt gar nicht mal im Zusammenhang mit Werder Bremen, aber gerade weil wir ja nun auch beruflich als Nachrichtenredakteure, weiß ich nicht, wie viele Menschen wir schon beruflich beerdigt haben, ja, also wie viele plötzliche Todesmeldungen kamen auch von Leuten, wo es einen ergriffen hat oder halt auch so gar nicht, ja, oder man dachte, ja, sind ja nun die unterschiedlichsten Reaktionen, aber ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass ich, und jetzt schweifen wir das zweite Mal ab, bevor es um Werder geht, aber zum Beispiel David Bowie, da hatte ich eine Nachtschicht alleine. Ja. Und dann kam die Todesmeldung von David Bowie, das hat mich echt erstmal ergriffen. Whitney Houston, Michael Jackson hatte ich in den Schichten. Robert Enke hatte ich in einer Abendschicht, auch in einer, ja, sag ich mal, journalistischen, auf dem journalistischen Drahtseilakt, wo es zuerst hieß, irgendwie Zug entgleist, Auto gefunden und ja, nein und so. So, lange Rede, kurzer Sinn. Manchmal sterben natürlich auch Leute, wo man denkt, oh nee, okay, das Arschloch ist tot, jetzt geht eine Woche Geheuche los. Entschuldige. Manche kennt man auch gar nicht. Ja. So, weiß ich nicht, der polnische Star, Pianist, Bronislaw.
Ich bitte dich um eines, um unsere Shitstorm-Statistik aufrechtzuerhalten, bitte jetzt keine Namen nennen.
Ja, okay. Ich hätte jetzt auf den Stargeiger Tomislav Fiedelkowski oder so, den man halt gar nicht kennt. Lange Rede, kurzer Sinn, Willy Lemke hat mich echt angefasst. Hat mich wirklich angefasst.
Ja, mich auch. Ich habe da auch, ich habe ja noch so einen mini-persönlichen Bezug auch. Ich hatte das auch bei Twitter geschrieben. Ich wollte eigentlich gar nicht großartig irgendwie auch was dazu schreiben. Keine Ahnung, weil ich da unsicher war. Das war ehrlicherweise der erste Grund. Was ich wirklich krass fand, das ist auch ausgelöst worden durch deinen Tweet dazu, ne? Also auch so dieses so Anekdötchen aufgreifen und Leute erzählen lassen, was sie mit Willi verbinden. Und das fand ich schon sehr touchy irgendwie. Das hat mich schon angefasst. Und dann hat halt eben auch die Deichstube nochmal so einen Artikel gemacht, wo sie so die ganzen Reaktionen auch aus dem Verein und aus Bremen, so von Bremer Prominenz und so zusammengetragen haben.
Ja.
Und das fand ich schon krass. Also was Willy Lemke halt eben auch jetzt fernab des Fußballs, der war ja auch, die meisten wissen das ja, der war ja auch in der Bremer Politik dann auch noch lange Jahre.
Bildungssenator war der.
Innensenator, Bildungssenator, war ja auch UN-Sondergesandter für Sport unter Ban Ki-moon noch und so. Also lange Rede, was die Menschen für Erinnerungen an Willy Lemke haben und dass die wirklich durch die Bank weg einfach nur positiv waren. Ne? Und halt eben auch so diese ganzen kleinen Anekdoten, die gar nicht in der Zeitung oder im Fernsehen auftauchen, sondern so dieses von so vielen Leuten zu hören, damals im Fanclub, da kam der und hat einfach uns die Hand auf die Schulter gelegt und hat sich eine halbe Stunde mit uns unterhalten und so. Ne? Das ist halt einfach so gänsehautig, finde ich, weil das halt einfach fernab von der öffentlichen Person und dem, wie gibt der sich vor Kameras, einfach auch zeigt, was für ein Typ der auch so als im Naturell war. So, und das finde ich halt eine ganz, ganz schöne Sache. Und deswegen habe ich diesen Artikel der Deichstube, der quasi flankierend zu deiner kleinen Twitter, ich retweete mal die ganzen Anekdötchen, irgendwie auch lief, das fand ich passte total gut und deswegen erzähl doch mal, du hattest das glaube ich in einem Tweet auch schon geschrieben, aber erzähl doch nochmal auch für die Leute, die bei Twitter beispielsweise nicht sind, was sind so da, also was war Willy Lemke für dich und wenn es nur in Bezug auf Werder ist?
Also Auslöser, ne? Also dieser Tweet war halt einfach irgendwie so diese ersten kleinen Stiche, die mir so einfielen, ne? So, also einmal, dass er, guck mal, ich bin 77 Jahrgang, ne? Und ich bin mit Fußball sozial mit Werder Bremen. Also er hat mich da eigentlich hingebracht, weil ich dieses Gesicht, ja, dieses kleine Gesicht, konnte ich mir merken, bevor ich mir Gesichter von Spielern oder selbst das von Otto Rehhagel gemerkt habe, ne? Der war halt da immer vor der Kamera und in dieser geilen Asterix-Rolle. Ja? Ich fand ihn immer so. Ich habe ihn als Kind immer mit diesem Asterix gegen die großen Bayern München verglichen, so. Ne? Und auch das Politische, ne, zu dem Tweet gehörte, ne, der einzige Sozi, den meine Eltern je mochten. Ja, das passte halt auch noch mit dazu, dass der halt wirklich über alles hinweg jemand war. So. Und jeder hatte seine Geschichten. Und guck mal, als wir damals anfingen bei Radio Wir von hier, unsere Radiozeit, ja, da wurden wir auf Termine geschickt, irgendwelche Eröffnungen, Aktionen, Initiativen, Termine, Werder Bremen, Politik und so weiter. Ganz oft war Willy Lemke da. Und wir waren halt wirklich kleine grüne Jungs mit einem Mikrofon in der Hand. Und ne, wie oft haben wir den getroffen, wie nett der war, ne? Der hat immer, ne, Schärf ja übrigens auch, Henning Schärf, ne? Und der tolle Bremer Bürgermeister. So, der hatte ich irgendwie gefühlt in den Arm genommen, der hat sich mehr um dich gekümmert. Ja, und dann hat er dir deine drei Fragen beantwortet, die du mitbringen solltest, und danach dachtest du, oh, ich glaube, der hat mich adoptiert.
Ja,
so nett waren die, ne? So. Und solche Stories haben wir ja auch im Persönlichen noch erlebt. Ja, und ne, ich hatte das dann getweetet und dann kamen halt wirklich viele, die halt dann ihre Geschichte erzählten. Ne? Hier Wuppi schreibt, ich habe 1982 im Parkhotel während einer Hochzeit die ganze Werder-Mannschaft getroffen, aber war viel zu schüchtern. Willi hat in seinem typischen Trenchcoat für mich Autogramme organisiert und noch kurz bei der Hochzeitsgesellschaft Hallo gesagt. Ja, so, das war er halt, ne? Irgendwie, warte mal, hier, dann schrieben Leute, war ein echtes Urgestein und auch als ehemaliger Bayern-Fan mochte ich ihn richtig, schrieben Leute. Ne? Dortmund-Fans haben geschrieben, Claudia Curtius schrieb, er hat dafür gesorgt, dass ich Bremen-Fan geworden bin und das immer noch so ist. Ne? Hier, großartig, Green White, warte mal, kann ich jetzt gerne, warte mal, Green White Bastard, ebenfalls folgen, ja, mach ich jetzt mal, schreibt, hier mein Erlebnis mit Willi Lemke, welches ich nie vergessen werde. Werder spielte in Gladbach, es war kalt und regnerisch, es war mein erstes Werder-Spiel, Werder verlor, Heiko Herrlich schoss 2 Tore. Oh Gott, muss das schlimm gewesen sein. Ja. Zu viel für mich, circa 7 Jahre alten Jungen, Tränen flossen. Wie aus dem Nichts tauchte auf einmal Willi Lemke in unserem Blog auf, er versuchte den Fragen eines Reporters zu entkommen. Als er mich sah, schien ihm das jedoch völlig egal zu sein. Er nahm mich in den Arm. Und genau das ist die Art von Mensch, die Willi Lemke für mich war. Mhm. Oh, krieg Gänsehaut.
Ja, ich
und
auch.
Von diesen Stories gab es noch 2, 3 andere. Und ja, ist halt einfach jemand, weiß nicht, der halt ja auch vielleicht mein kleines rebellisches, ich habe ja schon mal gesagt, das erste Wort, das ich allein gesprochen habe, war offenbar alleine.
Alleine, genau.
So, das erinnere ich auch noch. Und da war ich halt immer auf dieser Asterix-Seite. Ja. Und ja.
Ja, ich
Rest in Peace, Willi.
Ja, ja, ich mag da auch noch einmal kurz anknüpfen. Also bei mir war es so, dass ich habe über einen halb privaten Kanal die Info schon 2 Tage oder einen Tag vorher gekriegt.
Am Montag ist er gestorben, letzten
genau,
Montag.
Genau, und am Montagabend habe ich's erfahren.
Ja, Dienstagmittag wurde es dann offiziell gemacht. Ja, genau. Das weiß ich noch, weil ich gerade Feierabend hatte hier in der Redaktion. Ja.
Genau, und dann haben wir halt eben schon am Montagabend angefangen, auch alles vorzubereiten, berichterstattungstechnisch. Und das ist natürlich immer irgendwie, also es gibt bei mir halt auch so eine ganz kleine, frühere Willi Lemke Privat-Family-Connection noch. Meine Eltern haben früher, also als ich wirklich noch Piefke war, waren meine Eltern mit der Familie von Willi Lemke in so einer großen Clique befreundet. Die haben früher immer zusammen Partys gefeiert und haben zusammen halt eben einfach auch, ja, haben sich oft und regelmäßig gesehen. Und unter anderem, es ist mir nur erzählt worden, ich erinnere mich da nicht mehr dran, aber bin ich mal als 3-Jähriger schreiend vor Willi Lemke weggerannt, weil er bei einer Familienfeier eben der Weihnachtsmann war. ein großer Mann mit rotem Mantel und langem weißem Bart, der war mir nicht geheuer. Ja, das sind so meine kleinen Anekdötchen. Hat sich dann relativ schnell auch im Sande verlaufen und die letzten 30, 35 Jahre waren dann da keinerlei familiäre Berührungspunkte mehr. Aber irgendwo, ne, fühlt man, ja, und weil Todesfälle sind für mich eh immer Sachen, die mich ganz subjektiv einfach auch anfassen. Ja. Wegen meines Vaters, als ich jung war, ist der ja auch gestorben. So, ja. Und deswegen ist das was mich so in so einer ganz komischen Mixtur alles so ein bisschen auch angefasst hat, weil da jetzt auch eine berufliche Komponente mit reinspielte und dann so was leicht Privates und die Erinnerung an mein und bla bla, ne? So, ja. Auf jeden Fall umso schöner, und um da jetzt wieder die Kurve zu kriegen, umso schöner finde ich genau solche Anekdoten, die du gerade vorgelesen hast, weil es einfach zeigt, das sind für mich wirklich eigentlich so die nachhaltigsten Vermächtnisse.
Ja.
Ja, gar nicht so dieses, wie war der denn als Werder-Manager? Oder wie viel Einfluss hatte der politisch eigentlich? Sondern dass die Menschen sich mit solchen Anekdoten erinnern an einen Typen, der ja durchaus streitbar war. Ja, aber der halt einfach im Umgang immer respektvoll war und der auch immer liebevoll war und immer irgendwie philanthropisches Wesen hatte. So.
Ja. Und um nochmal dein Piefke-Verhalten zu entschuldigen, unter diesem Weihnachtsmann-Kostüm hätte auch Uli Hoeneß stecken können.
Also wahrscheinlich habe ich das gedacht und bin deswegen gerannt.
Die Angst war durchaus berechtigt. Nein, du hast völlig recht. Und das ist halt, weißt du, dass irgendwie gefühlt halb Bremen so eine Story mit ihm hat. Ne? Ja. Das ist es halt. Ne? Und dass am Ende ja sogar es so war, dass Ja, wie gesagt, wir haben das auch in so einem, Verde y Bianco Pazzo Post vom Fanclub aus zur Anteilnahme reingeschrieben. Viele haben Willy Lemke schon geliebt, weil er der Erzfeind von Uli Hoeneß war.
Ja, genau. Ja? Ja.
Aber er war halt einfach viel, viel mehr. Und dass halt Bremen, eine Story mit ihm hat.
Ja, aber
das
guck mal,
irgendwie schon alles, ne?
Ja, witzig, dass du das auch nochmal mit Uli Hoeneß sagst, weil ich habe jetzt just gerade vor ein paar Tagen irgendwie noch die neueste Folge von Zeigler und Köster gehört, dem Elf-Freunde-Podcast, wo Arndt auch nochmal erzählt, das war mir gar nicht bewusst, wo Arndt auch nochmal erzählte, dass Lemke und Hoeneß sich ja mittlerweile auch ausgesprochen haben.
Richtig.
Hoeneß hat ja unter anderem auch kondoliert. Und das wusste ich gar nicht, das hat Arndt Zeigler erzählt, dass Lemke Uli Hoeneß wohl im Gefängnis besucht hat.
Ja.
Und sich da mit ihm ausgesprochen hat.
Ja, naja, ich glaube, es war vorher, als Hoeneß dann vor Gericht stand und verurteilt wurde, ging natürlich dieser Medienreflex los. Ne? Ich frage jetzt mal seinen Erzfeind und vielleicht reicht das für eine böse Überschrift.
Ja.
Ne? Willy Lemke lacht sich tot über Dings. Ja. So, und das hat er aber nicht gemacht.
Gewusst.
Ja, genau, ne? Ja. Und das hat er aber nicht gemacht. Ja. So. Und daraufhin, was dann auch wieder für ihn spricht und und daraufhin kam dann wohl auch diese Aussöhnung. Lustig, weil ich habe da jetzt ein paar Tage drüber nachgedacht, auch über dieses Streitbare, ne? Mhm. Klar war das immer Asterix, aber es ist ja auch so ein bisschen, wenn man sich dann heute durchaus bewundernd durchliest, was er alles gemacht hat und erfunden hat und sich ausgedacht hat. Aber eigentlich ist es auch Hashtag Kommerzialisierung im Wandel der Zeit, ne? Heute wäre er an der Speerspitze der Kommerzialisierung. Und das finde ich einfach krass. Man betrachtet das halt immer im jeweiligen Kontext, ne? Wie du immer sagst. Kontext ist King, ja? Ja. Damals war Werder das gallische Dorf und Bayern München der reiche, ne? Wie, weißt du noch, als es das Eichhörnchen noch gab, das reiche Vielfraß im Wald. Ja. So. Und, Willi hat versucht, Geld zu generieren für Werder, aber mit Methoden, die heute absolut die wir heute teilweise verachten, ja, so, was hat er zum Beispiel gemacht, ne, er hat Spiele an Konzerne verkauft,
ja,
das ist nichts anderes als ein Investorendeal, ja, er hat Logen als erster Bundesliga-Club, als erstes Stadion hat er Logen bauen lassen für ein Upper-Class-Publikum, das sich nicht mit Bierduschen auseinandersetzen wollte. Würden wir heute sagen, hallo, was ist das denn?
Naja, aber das war ja nicht der Beweggrund, ne? Sondern der Beweggrund war ja mit, und das ist ja auch eines der Lieblingswörter gewesen, wenn ich das richtig erinnere, von Willy Lemke, Standortnachteil, ne? Und halt
ja, das ist aber genau mein Punkt. Kontext ist King.
Ja.
Ne? So, er hat Zuschauer vermarktet für einen Konzern, indem er bei einem Heimspiel mit Trill irgendwie 28.000 Trillerpfeifen hat verteilen lassen. So, und die Fans immer piep, piep und irgendwann mussten die aufhören, weil der Schiri meinte, das geht nicht. So, ja, aber ich meine also ein Spiel, also Fans zu benutzen, um was an Vogelfutterkonzern zu verticken, wir würden heute Fragen stellen, sag ich mal. Ne? Er hat Ballkinder eingeführt.
Ja.
Zur Vermarktung, aber es ging immer darum, Geld zu verdienen.
Ja.
Ne? So, und Fans vermarkten, so, was ist das anderes als jetzt heute YouTuber zu sponsoren oder Vlogs oder E-Sport oder, ne? Er war von vielem der Erfinder. Und wird dafür, fand ich, zu Recht gefeiert, weil es damals kreativ war und aufmüpfig und neu und wild, ja, und die einzige Chance gegen das Vielfraß.
Ja.
Aber eigentlich ist ein knallharter Kommerz, ne, der halt auch jetzt nicht unbedingt mit seinem SPD, ich sage mal Bremer SPD-Dings.
Ja.
Und den Themen, die auf den Partys deiner Eltern besprochen wurden.
Ja, ist halt wirklich, glaube ich, hast du halt.
Meine ich nicht, ne? Böse, ne? Du weißt, wie ich das meine, ne?
Ja, klar, nee, ich glaube, du hast, also, das ist halt, ja, bestes Beispiel für Kontext.
Ja.
Ne? Weil das im Kontext der damaligen Zeit war das gewieft. Und war das tricky und war das Mensch, das ist dieser Pfunzkerl, ja? Der Tausendsasser.
Ja.
Ja,
der Fuchs.
Ja, das war sein Ruf ja auch als Manager, nicht zuletzt.
Richtig.
Ne? Ich meine, ich muss dir nur mal angucken, wie Spieler auch über den reden. Ne? Ja. Also so Rudi Völler, Marco Bode und so. Die halt auch sagen, ja, der war derjenige, der Völler zum Beispiel, der hat mich zu Werder Bremen geholt.
Der hat den vollgequatscht, Rudi Völler. Weißt du, da war ich jetzt wirklich noch zu klein. Also so alt bin ich noch nicht, mein Junge.
Ja, fast. Stichwort aber, Jahrgang 97.
Ja, okay, 97. Sagte ich ja, 97. Ja. Aber zum Beispiel Rudi Völler hat das wirklich mal erzählt. Der war halt so ein Zweitliga-Torschützenkönig irgendwie von Kickers Offenbach oder so. Ja. Kam der, ne? Der ist da ja so Hesse. Und der hat mal erzählt, Willi Lemke hat ihn zugequatscht. Ja. Der hat ihn zugequatscht. Ich mach dich zum Nationalspieler. Ich mach wir so kriegen wir Geld und so. Und er hat das Ding gezogen so. Und er hat also das überhaupt, dass wir, klar, Werder Bremen Gründungsmitglied und so, ne? Aber man darf auch nicht vergessen, Anfang der 80er Jahre auch mal abgestiegen. So, ja. Und hätte auch den Bach runtergehen können. Ne? Ja. So, und dieses Fundament und dass überhaupt die Bremen diese Fanbase und diese Popularität hat, geht zu großen Teilen noch auf diese Ära zurück halt. Ne?
Naja, ich habe sogar neulich mal, meine ich sogar gelesen zu haben, ich weiß gar nicht, wo das war, dass Willi Lemke dann Rudi Völler sogar noch zu seiner Vorstellung bei der AS Rom begleitet hat.
Richtig, ja. Den er da teuer hinverkauft hat.
Ja, genau. Aber ja. Aber halt eben trotzdem auch mit hingefahren und mit Tränchen im Auge in sich hineingeflüstert, siehst du, Rudi, ich hab's dir versprochen.
Ja, genau. Ja, und so war der. Das ist einfach geil.
Ja, ich ist wirklich einer der größten, nicht nur Werderaner, sondern einer der größten Bremer ist gestorben. Und das rechtfertigt nicht nur diese ausführliche Widmung, die wir ihm jetzt hier in unserem kleinen, bescheidenen Podcast zuteilwerden lassen, sondern rechtfertigt auch den Trauerflor auf unserem Instagram-Bild zur heutigen Folge und die Schweigeminute, die es dann am Montag vor dem Cottbus-Spiel auch geben soll, habe ich heute gelesen.
Ja. Ja, man muss ja auch sagen, ne, also Bedeutung für Bremen unbestritten, ne, aber wenn du mal zurückguckst, Geschichte der Bundesliga, ne, vielleicht einer der 10 wichtigsten Persönlichkeiten, der die Bundesliga wirklich nachhaltig geprägt hat, so, ne, das muss man ja wirklich sagen, ne, und was jetzt neuerdings, oder was heißt auch schon, ne, also, sag mal, was 20-Jährige als den deutschen Klassiko kennen, ja, das ist ja nun auch erst seit 15 Jahren so, ne? Davor hieß der deutsche Klassiko Bayern Werder und davor hieß der mal Bayern Gladbach. Ja. Also es war ja nicht immer alles so in Stein gemeißelt. Ruhe in Frieden, lieber Willi Lemke. Das hat uns wirklich getoucht und jeder, der, ne, es gibt eine absolut atemberaubende Lebensgeschichte, zu der ja auch noch gehört, dass er irgendwie als UN-Botschafter um die Welt gereist ist und ein Doppelagent war für den BND und den KGB, wenn auch wohl jetzt nicht in James-Bond-Manier, aber also eine absolut schillernde Persönlichkeit, die, glaube ich, ein gutes Herz hatte und Werder.
Ja, damals, das ist auch eine geile Anekdote, als letzte Anekdote noch, das musste ich auch so lachen nochmal, als ich das wieder gelesen hatte, dass er damals eine Shoppingtour für die Spieler vom BFC Dynamo organisiert hat in Bremen, die sowas nicht kannten.
Ja.
Und man weiß nicht, ob es zusammenhing, aber jedenfalls folgte daraufhin eines der Wunder von der Weser, in dem Werder die Hinspielpleite 0-3 zu Hause mit einem 5-0 drehte.
Ja, richtig.
Sehr schön.
Ja. Eines von vielen Wunder von der Weser, die von denen viele in die Zeit von Willi Lemke fielen.
Das stimmt,
Ob es mit einer Shoppingtour und einer relativ schwachen Ostmark damals zu tun hatte, man weiß es nicht.
Lass mir den glauben. Schön. Bist du noch da?
Ja, ich bin noch da. Harter Bruch. Ich wollte zumindest eine kleine Schweigesekunde und ich habe jetzt kurz über so eine richtig schäbige Überleitung nachgedacht.
Nee, bitte nicht.
Nee, aber dann dachte ich dann auch, das war selbst mir zu schmierig jetzt.
Wir ziehen hier ganz bewusst die Zäsur und versuchen einen nicht allzu holprigen Übergang in das zu schaffen, was wir uns nämlich für die heutige Folge auch noch vorgenommen
Trotzdem
haben.
Werde ich in guter alter 80er-Jahre-Manier noch ein Schwarz-Weiß-Bild von Willi Lemke ausdrucken, Tesafilm besorgen und in Folge 200 kleben wir das an den Todestag zusammen ins Buch der Wahrheit.
Das machen wir und ich guck mal, ob ich nicht irgendwo auch noch einen mir viel zu großen Trenchcoat finde, den ich überwerfen kann für Folge 200.
aber nicht den BND-KGB-Trenchcoat mit der Zeitung dazu, mit den Gucklöchern, wo du die so reingeschnitten genau. hast.
Die Brille mit angeklebter Nase und Schnurrbart.
So ist es doch. Sprechen wir über Werder Bremen. Es ist Sonntag. Wir sind mitten in der ersten Pokalrunde, was den Terminplan angeht. Und es sind zwar alle Bundesligisten weiter, nichtsdestotrotz sind schon wieder Schockwellen, Panikattacken und so weiter durch die Werder-Bubble gegangen. Oh Gott, morgen Cottbus. Ich habe gar nicht so große Angst. Wir haben die große Freude, mein Lieber, dass wir Ende der Folge zum ersten Mal rate die Aufstellung und einen Ergebnistipp Ins Buch der Wahrheit schreiben, das mal noch alleine für das Pokalspiel. Ich möchte aber erstmal noch mal kurz schnacken. Ne? Ich habe auch noch mal unsere letzte Folge gehört. Mhm. Viel weiter sind wir in der Planung nicht.
Du meinst, mit wir meinst du Werder, oder?
Ja, also wir alle.
Den Worum-Podcast.
Nee, also, ja.
Der auch.
Nein, Werder.
Ja, bin ich zu 100% bei dir. Es hat sich nicht viel getan. Und ich muss auch sagen, es gab ja jetzt dann eben in dieser Woche, hat man so gefühlt, war das so, dass alle Werder-Verantwortlichen irgendwie die Woche mehr oder weniger wenigstens in der Öffentlichkeit damit verbracht haben, die Panik einzuhegen.
Ja.
Die sich so breitflächig breit macht. Gelingt ihnen, naja, ich würde sagen, nur so mittelgut. Aber das liegt dann wahrscheinlich eher am Empörungspotenzial, den die Werder-Bubble an sich in sich trägt.
Okay, zwei Fragen dazu. Ne? Wie groß ist die Fanwut gerade? Ich merke auch so eine anschwellende Ungeduld, ja, auch in mir selber, ja. Weil die Sätze, also spätestens im Trainingslager sollten wir den Kader komplett zusammen haben, sind ja schon vor 2 Wochen in sich zusammengefallen. Ja. Ne? Jetzt aber schnell, zumindest vor Cottbus, ist auf jeden Fall eine Verstärkung da, hat sich auch erledigt. Ja, und mit dem Satz hoffentlich noch vor Augsburg habe ich mich auch noch nicht angefreundet. Also ne, trotzdem Wut, wenn ich das mit den letzten Jahren vergleiche, ja. Ist es schon Wut? Sag mal, vielleicht weißt du mehr als ich.
Das ist bei mir auch eine ganz subjektive Geschichte. Also bei mir ist es, glaube ich, eher die Unsicherheit, die sich genau aus dieser Tatsache speist. Ja, nämlich, dass sehr wenig passiert und wir dieses Hyperventilieren aus der Vorbereitungszeit vermissen und deswegen denken, irgendwas stimmt hier nicht. Ja. Aber ehrlicherweise bin ich auch, also ich gehöre zu der Fraktion, die ist zugegebenermaßen wahrscheinlich sehr, sehr klein in der Werder-Bubble. Aber ich sehe gerade auch Clemens Fritz und Peter Niemeyer in Einschränkung auch ja noch immer noch komplett im Wort. Weil der Kader, mit dem sie aus der vergangenen Saison raus sind, ja, der hat sich auch auf Abgangsseite praktisch nicht verändert. Das bedeutet, sie sind ja mit einem 90% fertigen Kader ins Trainingslager ins Zillertal gefahren.
Naja, eigentlich ist es ja im Prinzip der Kader vom letzten Jahr. Also wenn der letztes Jahr gereicht hat zu 100%, wenn man das will, dann sind es auch 100. Trotzdem war natürlich nicht der Plan, auf dem Status quo zu verharren.
Natürlich nicht, aber das ist ja eine Sache, an der sie sich jetzt auch nach wie vor messen lassen müssen. Aber wichtig ist doch, und das haben wir ja mehrfach auch schon jetzt festgestellt, das Grundgerüst steht, ja, und das sind die Führungsspieler, die sind alle da, die sind alle aus dem letzten Jahr da. Diese Achse wird aller Voraussicht nach weiter bestehen bleiben. Und dann geht es ja lediglich darum, punktuelle Verstärkungen dazu zu holen und nicht den Kader breiter zu machen, weil der ist jetzt einigermaßen breit. Ja, und jetzt geht's halt darum, wirklich Verbesserungen, also wirklich auch Upgrades sich zu besorgen. Und da sind wir wieder bei dem mittlerweile nun leider so dastehenden Standing, das Werder in der Fußballwelt hat. Ja, finanziell nicht stark genug, um jetzt mal in der Tour de France-Arithmetik zu bleiben, um das Feld von vorne zu dominieren, ja, sondern sie müssen gucken, wo sie schlau reagieren können. Ja. Und das ist auf einem Transfermarkt nach einem großen Turnier zwangsläufig die Zeit, die jetzt erst beginnt.
Ja.
Das ist leider so. Da müssen wir, glaube ich, als Werder-Fans einfach durch. Und ja, das birgt Risiken, ja, weil der Transfermarkt hinten raus auch tendenziell immer noch so hektisch wird, ja, dass du auch bei einem Deal, den du schon zu 90% eingetütet hast, immer in der Gefahr läufst, dass irgendein Panikmanager eines Europa League Teams dir noch dazwischen grätscht, weil er den Spieler nun doch meint, verpflichten zu müssen. Ja, da müssen wir durch, glaube ich, auch wenn das gewisse Risiken birgt, aber ich glaube, da haben wir einfach keine andere Möglichkeit. Und jetzt, also aktivistisch jetzt irgendwie Spieler zu holen, wir haben vor der Aufnahme kurz drüber geredet, bin ich zu 100% bei dir, wir haben über den Stürmer Zirner, wahrscheinlich falsch ausgesprochen, aber aus der polnischen Liga, aus der polnischen Liga gesprochen, an dem Werder angeblich dran ist, wo der abgebende Verein jetzt irgendwie 7 Millionen aufruft für einen Spieler, der noch nie in einer der großen Ligen gespielt hat und der 20 ist. Und da bin ich zu 100% bei dir. Du hast gesagt, Werder kann doch jetzt nicht 7 Millionen für so eine Wundertüte raushauen. Genau, sehe ich genauso.
Nee, das haben sie ja schon mit Alvaro gemacht jetzt.
Ja, genau. Und deswegen bleibt uns, befürchte ich, wirklich nichts anderes übrig, als Cottbus ins Land ziehen zu lassen und wahrscheinlich auch noch Augsburg ins Land ziehen zu lassen.
Ja.
Bevor wir sehen, ob Werder es wirklich gelingt, punktuell noch eine wirkliche Verstärkung an Land zu ziehen.
Ja, ja, ich glaube auch. Ich sehe das auch so. Klar wird man ungeduldig und man träumt. Wir haben natürlich auch davon geträumt, ne? Dass es geil wäre, halt einfach mal, wie du halt sagst, ne? Das Feld von vorne anzuführen und da zielsicher irgendwie früh jemanden dazu zu holen. Ja, ist scheitert an der Realität, ne? Und wie du richtig meintest, durch die Turniere, Olympia muss man ja fußballmäßig auch noch mit dazu rechnen, schiebt sich halt alles so ein bisschen weiter nach hinten, so dass es vermutlich wieder darauf hinausläuft, dass wir kurz vorm Deadline Day, dass da noch einer vom Laster fällt.
Und guck mal.
Der dann aber, und das glaube ich, der dann aber ein großer Name ist. Also der dann wirklich auch ein guter Spieler ist.
Das glaube ich auch.
Denn, wie du richtig meintest, ne, ich glaube, auf unserem Level, das wir haben, und wir haben ja jetzt im Prinzip, guck mal, Woltemade ist weg und Grüll ist neu dabei. Ja. Das ist im Prinzip 0,0 Veränderung. Ja, alles andere steht, die Startelf steht, ne, so. Und so können wir natürlich anfangen in Augsburg. Wir sind nicht besser und nicht schlechter als letztes Jahr. Vielleicht Anfang der Saison tendenziell eher noch besser im Vergleich zu den anderen, weil wir schon eingespielt sind und Augsburg zum Beispiel ja komplett von vorne anfängt. So,
ja, sagen wir, die Vorbereitungsspiele ließen mich kurz zweifeln, aber grundsätzlich hast du recht.
Ja, aber das ging ja nun vielen Bundesligisten so, ne? So, aber ich glaube, Spieler auf unserem Level hätten wir jetzt auch für 5-6 Millionen holen können. Ja, so.
Ja, genau.
Aber ich glaube, in die Breite wollen sie nicht. Ich glaube auch, die sind schon mit dem Gerüst sehr zufrieden. Und es ist ja auch schon sehr heterogen aufgestellt, muss man sagen. Wir haben ja in allen Mannschaftsteilen auch schon junge Spieler rangeführt.
Genau, das wollte ich gerade sagen, ja.
So, und wir haben, wie du meintest, das Gerüst, das ja im Prinzip seit der zweiten Liga steht. Und seitdem beweist, dass es sich jedes Jahr tatsächlich steigern kann. Und jetzt geht's darum, eben, ne, noch Peak-Spieler oben drauf zu setzen. Und ja, und es, ich finde deine Erklärung komplett richtig. Es ist, das ist so ein, ja, leider hast du recht und ich muss jetzt noch warten. Gefühl breitet sich in mir aus.
Ja, also man muss ja auch nochmal, um das auch mal sich anzugucken, muss man sich mal Werders mutmaßlich direkte Konkurrenz in der kommenden Bundesliga-Saison angucken, wie die gerade auf dem Transfermarkt agieren. Ne?
Ja.
Also man liest halt, wenigstens in der Gerüchteküche liest man halt, dass selbst Mannschaften wie Hoffenheim oder Mainz, gut, die haben jetzt auch wirklich exorbitante Verkäufe getätigt, aber die verhandeln derzeit mit Spielern, die mutmaßlich irgendwie, weiß ich nicht, 12, 13, 15, 16 Millionen Euro kosten sollen. Da sprechen wir halt eben, also es zeigt nur, in welchen Dimensionen halt eben mittlerweile auch Werders direkte Konkurrenz agiert auf dem Transfermarkt. Und das macht es umso nachvollziehbarer, glaube ich, dass Werder trotz des Investoreneinstiegs eben ganz genau hingucken muss, wenn sie wirklich jetzt noch Verbesserungen erzielen wollen. Und den Punkt, den du gerade angesprochen hast, den finde ich total wichtig, weil das ist ja auch was, wo man eine gewisse Stringenz im Handeln der Verantwortlichen bei Werder ableiten kann. Nämlich genau das zu sagen, mit dem Investoreneinstieg hat Werder sich ganz klar bekannt zu dem Weg, den sie in Zukunft gehen wollen, nämlich die Mittel, die jetzt frei werden, dazu zu benutzen, junge Spieler zu holen, die sie heranführen wollen, um sie wertvoller zu machen. Ja, und das haben sie einfach de facto schon letzten Winter angefangen zu tun. Und das ist ja auch Teil der Transferpolitik für diesen Sommer. Ja, Hansen Aröhn, Skelly Alvero,
Kicketop,
Keke Top, Spieler zu, ja, mit Njinma haben sie einen Kader, dessen Vertrag sie noch verlängert haben. Also sie fangen an, ich nenne das jetzt mal, das soll überhaupt nicht despektierlich klingen, aber sie fangen an, wieder Tafelsilber anzuhäufen. Ja. Mhm. Und hoffen darauf, dass halt eben irgendwann ein Antiquariat dafür richtig viel Geld auf den Tisch. So, und ich glaube, es macht jetzt total Sinn, und das haben sie garantiert hinter den Kulissen auch gemacht, 1-2 Punkte im Kader mit Blick auf die Ausrichtung, die Ole Werner auch fußballerisch gehen will, zu identifizieren und zu sagen, an diesen beiden Punkten brauchen wir im Optimalfall nochmal eine richtige Verstärkung.
Ja,
und das, dann sind wir wieder bei dem, was du auch gerade gesagt hast, das geht halt dann mutmaßlich wirklich erst hinten raus bei Spielern, die irgendwo Gefahr laufen, auf die Bank zu rutschen, ne, und sich nochmal verändern wollen, you name it.
Ja, oder verliehen werden oder so, ne? Ja, klar, wir hatten in der letzten Folge ja auch schon diese Position oder über diese Position gesprochen, ne? Haben die sich jetzt nach deinen Eindrücken von dem letzten Testspiel gegen Rennes, hat sich das verändert? Ich glaube, wir hatten zentrales Mittelfeld,
das
außen,
war mein Wunsch, genau, und du hattest
Außenbahn, ja, und vielleicht auch Sturm, ne? Hatten wir angesprochen. Werner sagt, er geht davon aus, rechnet schon damit, dass mindestens noch ein Spieler kommt. Bist du noch bei zentrales Mittelfeld?
Ja.
Ja.
Okay. Also würde ich mir wünschen. Ich weiß ehrlicherweise nicht, ob das wirklich die Priorität ist in dem, was sie machen wollen. Man liest immer nur, dass sie in Richtung Sturm auch schauen.
Ja.
Aber man liest halt eben genauso das, was du auch gesagt hast, nämlich, dass sie für die Außenbahn noch eine wirkliche Verstärkung holen wollen. Sei es wie es ist, ich glaube, dass das hat Ole Werner mit der Entwicklung, die das Team im letzten Jahr auch genommen hat, gezeigt. Ich glaube, dass wir je nach den Spielern, die wir haben, mittlerweile diverse Ansätze haben, um erfolgsversprechender ins Rollen zu kommen, auch was Offensivbemühungen angeht. Also für mich ist das klare Stichwort der Rollenwechsel, den Schmiedi hinten raus letztes Jahr vollzogen hat und dadurch ja Werder auch offensiv wirklich wieder mehr Schlagkraft verschafft hat, was zugegebenermaßen auch mit der Leistungssteigerung von Nick Woltemade zu tun hatte.
Ja, und halt die Frage, ob Schmied in diese Rolle wieder rein muss überhaupt, ne? Ob
ja, aber ich will nur darauf hinaus, dass es halt eben mittlerweile diverse auch Ideen gibt, die mit einem Anlauf von 2, 3, 4 Wochen Ole Werner auch dazu gebracht haben, Veränderungen in der Form vorzunehmen, als dass man aus einer wirklich schmerzhaft offensiv schwachen Truppe wenigstens mit so ein paar Krücken es wieder hinbekommt, gefährlicher zu werden. So.
Ja, als ich Freitagabend DFB-Pokal gesehen habe, Bayern, Goretzka nicht mal im Kader, dachte ich auch so, was wäre die ideale Rache? Nach Bremen wechseln? Die Bayern am vierten Spieltag? Die Bayern rasieren, das Double holen und kein Titel für Max Eberl und Harry Kane.
So. Das ist ein Plan, der mir in der Grundidee sehr gut gefällt.
Ne? Ich denke, wir können es nur vorschlagen.
Was verdient Goretzka nochmal? 16 Millionen pro Jahr?
Weiß ich nicht, da könnte man ja drüber reden. Da würden wir mit
Kurt Zechmer eben nochmal.
Ja, trinken. Vielleicht finden sich ja da ein paar Scheichen und Scheichs, die. Ja. Ne?
Ja.
Er käme ins Buch der Wahrheit damit, so viel.
Das, ja.
Ich können wir ja. Leon. Nein, aber das ist natürlich eine Nummer zu groß. Aber es kann natürlich sein, ne, dass du solche Spieler dann, also ich sag mal, Naby Keita in Fit, in weniger Gamble.
Ja.
Ne? So, ja, kann natürlich eine Möglichkeit sein. Wenn man aber guckt, ne, da habe ich auch schon drüber nachgedacht, wenn du dir jetzt mal die Nachbarschaft eine andere Frage wollte ich noch stellen, weil du ja immer meintest, zentraloffensives Mittelfeld, da würdest du noch Bedarf sehen. Was ist denn mit Isak? Also alle feiern den so, ich selber habe auch noch so ein bisschen, traue ihm auch noch nicht so richtig den Sprung dieses Jahr zu. Mhm. Aber wenn du sagst, Verstärkung da auf der Position, dann würde es ja für Isak wirklich eng werden, Minuten zu kriegen.
Ja, aber guck mal, also Ich bilde mir Folgendes ein. Ich glaube, und das ist ja was, was man auf jeden Fall unterm Strich sagen kann, als Fazit aus der Vorbereitung. Ole Werner hat Isak auf genau dieser Position, vor allem auf dieser Position, er hat ihn, glaube ich, auch ein paar Mal auf der 6 spielen lassen, aber vor allem auf dieser Position hat er ihm viele Zeiten gegeben in den Testspielen.
Ja, also eine von diesen, also die offensivere Achterposition,
genau,
die sonst Schmied spielt sozusagen, ne? Wenn man sich das vorstellt, Lienen, Steje und
genau.
Schmied/Isak dann.
Und er hat ihm da so viel Zeiten gegeben, weil ich fest davon überzeugt bin, dass er gucken wollte, wie schnell entwickelt er sich. Weil ich glaube, dass er auch einen Schlüssel darin sieht, so einen Spielertypen in sein System zu integrieren.
Ja.
Jetzt ist er just gerade gefragt worden, ich glaube gestern oder vorgestern ist er gefragt, und die Spieltags-PK war, glaube ich, gestern, da ist er auch gefragt worden zu Isak. Da hat er gesagt, Isak hat einen großen Schritt gemacht in dieser Vorbereitung. Und dann aber auch, zwischen den Zeilen das Aber rauszulesen.
Ja. Ja.
Aber ihm fehlt es körperlich noch.
Ja.
Und es ist halt seine erste Herrensaison. Das ist ja genau das, was du gerade gesagt hast.
So,
ne? Und ich glaube, dass das eines der Fazits ist, den die sportliche Verantwortung Verantwortlichen gezogen haben. Ja, schade, der hat jetzt nicht diesen riesen Entwicklungssprung gemacht, der für uns die Quadratur des Kreises gewesen wäre.
Ja.
Aber ich glaube, und das ist dann für mich das, was ich daraus ziehe, sie haben geguckt, ob dieser Spielertyp, den er gerne im Team hätte, so stark wird, dass sie da vielleicht nicht mehr als allererstes auf dem Transfermarkt was machen müssen.
Super Gedanke, finde ich. Glaube ich auch. Und dass sie praktisch auch, dass er so viel Spielzeit bekommen hat, damit man sehen kann, können wir mit ihm als Backup für Schmied schon planen?
Mhm.
Ja. Oder ist das noch zu früh? Ja, so. Und ich glaube auch, deswegen bin ich tendiere ich auch sehr in deine Richtung mittlerweile. Bleib immer noch bei meinem bei meiner Außenbahnforderung.
Ja, das verstehe ja.
Aber ich sehe auch, dass das Sinn der Übung war, zu gucken, kann der körperlich mithalten im Männerfußball? Und ey, man muss auch sagen, Renn war jetzt wirklich, also ein harter Gegner. Also muss man wirklich sagen, das war ein echter Härtetest. Und
ey, die spielen um die Europa League mit nächstes Jahr.
Ja.
Ey, du musst mal gucken, wie die einkaufen. Ey, die, ich lese immer wieder Start Renn kurz vor der Verpflichtung von XY für 18 Millionen.
Ja. So. Deswegen, also da würde ich jetzt, war mir das zu viel Schwarzmalerei, weil wir die Testspiele nicht gewonnen haben, weil so. Und da, das war wirklich Härtetest und da konnte man das sehen und ich könnte mir gut vorstellen, dass Ole auch gesagt hat, so, also wenn noch was da ist im Geldspeicher, wäre vielleicht nicht so verkehrt, ne? Ja, weil die Alternative wäre dann ein Leo Bittencourt. Der,
und ich,
auf den du jetzt auf dieser Spielmacherposition jetzt auch nicht setzen kannst, wenn du dich fußballerisch dauerhaft weiterentwickeln willst. Mhm. Und der andere zentrale Spieler war ja leider die Enttäuschung der Vorbereitung und das war Skelly Alvaro. Ja, so, der auch diese Achter, also der war wirklich, das tat mir in der Seele weh und auch dazu, zu dem hat sich Ole geäußert, das habe ich gelesen gestern und meinte, ey, es ist wohl so, dass in Frankreich zwar länger trainiert wird, aber nicht so intensiv in der Vorbereitung. Ja. Und er meinte, der ist körperlich völlig überfordert und kommt auf diese Intensität noch nicht klar.
Ja.
So, und der hat ja wirklich da Testspielauftritte gehabt. Puh.
Aber ich finde,
Gott sei Dank wissen wir schon, dass er es. Entschuldige, Gott sei Dank wussten wir schon, dass er es besser kann.
Ja, und aber ich finde das Signal, was Ole Werner mit genau diesem Statement auch sendet, finde ich auch gut, ne? Also auch in Richtung Skelly, ihm halt zu signalisieren, okay, also wir erkennen das an, ja?
Ja.
Dass du auch mit der Art und Weise, wie sich in Deutschland vorbereitet wird, erstmal klarkommen musst.
Ja.
Es ist ja auch das Signal von wir geben dir die Zeit, die du brauchst.
Ja.
Ne? Ich habe gerade mal kurz überlegt und ich hoffe, das ist auch in deinem Sinne, aber ich würde ganz gerne jetzt einen Kurzfrist-Hot-Take ins Buch der Wahrheit schreiben lassen.
Warte.
Ja. Holst du es gerade raus?
Ja.
Oh ja, sehr gut.
Oh, da muss ich eh noch so einiges eintragen, aber
das ist,
müssen wir nicht wieder so machen, dass alle zuhören.
Nee. Aber den möchte ich ganz gerne auch audiotechnisch verewigt wissen.
Moment, was haben wir heute? Heute ist Sonntag, der 18.
Genau.
So.
Und dieser Hottech wird sich auch innerhalb der nächsten 13 Tage überprüfen lassen.
Hot Take Jan, sag.
Werder leiht fürs offensive Mittelfeld einen erfahrenen Spieler.
Ja.
Und verpflichtet einen Außenbahnspieler fest.
Okay.
In dieser Transferphase.
Sag mal ungefähr Spielertypen. In etwa. Also so ein erfahrener Offensiv, so Marke.
Ja, ich will da nicht zu spezifisch werden, weil ich dann
Angst habe,
dass mir der Hottech um die Ohren fliegt.
Nur so vom Spielertyp. Also ja. So ein Typ Stöger, Amiri oder so ein?
Eher Amiri als Stöger. Aber ich glaube halt einen erfahrenen,
eher so ein Ballverteiler.
Ja, genau. So ein Gehirn.
Okay, so ein Spielmacher.
Genau, ein Spielmacher.
Ja.
Und für die Außenbahn, glaube ich, wird es ein Dellenspieler. Also ein junger Spieler, der vor 2-3 Jahren noch außer Reichweite gewesen wäre. Ich denke da momentan an das aktuelle. Ja, eher so ein Wendal oder wie der heißt. Ne? Also der bei Alkmaar ausgebildet worden ist und bei Ajax gespielt hat und da jetzt aber irgendwie die ganze Zeit verliehen wurde und nicht wirklich mehr aus dem Quark kommt.
Okay.
Schöne Grüße ins Forum, da habe ich nämlich ja. Also aber nur so jemanden, ne? Jetzt nicht zwangsläufig ihn.
Bei Sardella wird es eng, ne?
Ja. Ja, es ist wohl wahr. Auch, ist auch ruhig geworden um ihn.
Oh, ich werde dieses Buch der Wahrheit pflegen, wie man Blumen beet.
Ja, das freut mich. Schön, dass ich jetzt auch meinen ersten Setzling in die Erde bringen durfte.
Ja, auch oh, das oh ist Gott, wirklich schön.
Wie poetisch.
Wir werden es gießen und es muss am Ende, ich werde hier auch Fotos einkleben und so Sachen ausschneiden aus der Bravo und reinkleben mit Tesafilm.
Oblaten.
Ich bringe Fotos.
Kennst du noch Oblaten?
Ja, kenne ich
früher,
auch noch.
Früher, als ich noch klein war, als es noch Pferdekutschen gab, da haben die Mädchen bei uns in der Klasse noch Obladen gesammelt.
Ja.
Mit Glitzer drauf.
Die hat dann der Weihnachtsmann gebracht. Ja. Ich verstehe. Es wird am Ende der Saison wird es aussehen wie das Tagebuch einer 15-Jährigen.
Ja,
schön. 1994. Wohlgemerkt.
Ja.
Ich lasse es mal in Reichweite hier liegen.
Ja, das ist sehr gut. Wir nähern uns ja jetzt langsam auch der ersten Pflichtspielaufgabe, die uns in dieser neuen anstehenden Saison erwartet.
Eine Frage wollte ich dir noch stellen zum Thema Bundesliga. Ne? Nochmal, wir vervollständigen dann irgendwie den Ausblick und die, ja, ich sag mal, die Einschätzung des Marktumfeldes, sag ich mal, in Folge 200. Aber was mich interessiert, ne, wir haben ja häufiger das Bild gehabt, es gibt, das ist, die Bundesliga ist wie so eine Stadt, ne, und es gibt halt das Villenviertel da ganz oben, ne, das ist so das obere Drittel und dann gibt's die Reihenhaussiedlung im Mittelfeld und dann gibt's die Plattenbausiedlung, wo Werder auch lange gelebt hat, wo sie schon froh waren, dass sie aus der zweiten Liga, aus der Zweitligasteppe da überhaupt wieder was gekriegt haben. So, ne? Jetzt dachten wir ja letztes Jahr, okay, vielleicht sind wir jetzt schon in die sind wir schon in die Mittelschicht aufgestiegen und haben schon ein kleines Reihenhäuschen und waren ja immerhin Neunter. So, ne? Und dieses Jahr mit Pauli und Kiel, zwei Aufsteiger. Und wo siehst du uns jetzt in dieser neuen zusammengebauten Stadt sozusagen, neu zusammengewürfelten Stadt, finanziell in welchem Drittel und sportlich in welchem Drittel?
Ich glaube, finanziell müssen wir uns nach wie vor keiner Illusion hingeben. Ich glaube nach wie vor, dass wir uns da in der Reihenhaussiedlung, um mal in dem Bild zu bleiben, gerade in ein Haus gekauft haben, bei dem man noch sehr viel selbst machen muss.
Also für Liebhaber, für
genau, für Heimwerker.
Ja, verstehe.
Ich sag nur Tim Taylor, Tooltime.
Ja.
Und ich glaube, dass es da damit stehen und fallen wird, wie akribisch wir dazu bereit sind, die anfallenden Aufgaben, die wir uns mit YouTube-Videos aneignen, wie wir es schaffen, wie gewissenhaft wir es schaffen, die umzusetzen. Stichwort ist den Einbau der dreifach verglasten Fenster. Ja? Schaffen wir es, die luftdicht ins
die Auflagen
bereits vorhandene Mauer, ja, genau, ins bereits vorhandene Mauerwerk einzufügen. Ja.
Ja.
Das kann nach hinten losgehen, wenn wir schnurren.
Ja.
Und es kann aber auch wirklich gut werden. Und am Ende könnten wir dastehen als jemand, der für den Bruchteil des Geldes, was die Nachbarn ausgegeben haben für ihre Butze, ja, da ein 1A-Haus stehen haben, um das uns jeder beneidet.
Oh, geil. Was
für ein geiles Bild.
Könnte aber auch sein, dass noch jemand kommt und uns die Wärmepumpe wieder ausreden will.
Das könnte. Ja, nachts uns die wegklaut,
meinst aber du? Die Frage ist ja, haben wir überhaupt schon eine Baugenehmigung für die Reihenhaussiedlung.
Ja, natürlich.
Weil wie viele, ja, aber wer steht denn bitte finanziell, jetzt nur finanziell, ne?
Ja.
Wer steht denn da noch hinter uns? Pauli und Kiel, ja.
Ja, sowieso, ja.
Bochum?
Weil da habe ich jetzt keinerlei Evidenz, die das irgendwie unterfüttern könnte.
Nee.
Aber gefühlt auf jeden Fall Bochum, ja, Heidenheim.
So, 5. Und ja. dann muss ich schon suchen, weil da standen dann letztes Jahr Werder, Mainz vielleicht, ja. So, Mainz hat gerade Gruder verkauft für 40 Millionen. Deswegen ist die Frage, ob wir nicht für unser kleines Liebhaberhäuschen, das wir uns da hinbauen, noch ohne Wärmepumpe, ob da nicht plötzlich der Makler aus Mainz vor der Tür steht und sagt, Moment, eigentlich gehört ihr noch zur letzten Zeit. Also, wir machen hier jetzt große Bilder, aber was ich nur eigentlich meine ist, dass ich das so einen kleinen Reality-Check fand, als ich drüber nachgedacht habe, dass wir eigentlich finanziell oder dass wir uns sportlich in Sphären vermuten, die eigentlich finanziell gesehen noch überhaupt nicht drin sind.
Naja, aber das war ja ehrlicherweise die letzten 2 Jahre auch schon so.
Mhm.
Also fand ich zumindest. Also wir haben es ja, um mal in dem Bild zu bleiben, haben wir es in den letzten 2 Jahren ja auch geschafft, sportlich über unsere finanziellen Verhältnisse zu leben.
Ja, das
wenn
stimmt,
du so willst.
Ja.
Ne?
Ja.
Und ich glaube, dass das auch dieses Jahr wieder die Aufgabe sein wird. Und das ist ja genau Werders Plan. Sie wollen das ja endlich nachhaltig ändern,
ja.
indem sie es eben im Prinzip ja genauso machen wollen wie Hoffenheim, Klammer auf, Bayer-Verkauf, Klammer zu.
Ja, ja oder Freiburg oder so. Ne?
Ja, ja, oder halt eben auch Mainz. Ja, einfach den einen oder die mehreren Spieler entwickeln, die endlich wieder das machen, was denen jetzt gerade auch gelungen ist mit Gruder zum Beispiel.
Ja.
Und im Optimalfall schaffst du es, eine Welle zu erwischen, wie das zum Beispiel damals Frankfurt gelungen ist.
Ja.
Ja. Mit richtig. Rebic und Jovic 2 Spieler zu verpflichten oder erst zu leihen, dann zu verpflichten, die dir irgendwie 1-2 Jahre später Fantastilliarden in die Kasse spülen.
Richtig, richtig.
Und du seitdem diese Welle surfst.
Genau.
Frankfurt bewegt sich ja mittlerweile in Transfersphären. Ja.
Richtig.
Das ist ja unfassbar.
Genau. Das ist so ein bisschen wie damals in der letzten Werder-Hochphase, ne, wo du dann, du investierst, du hast ein glückliches Händchen, du machst einen guten Pick,
genau.
Ja, du holst Miku und Ailton, verkaufst die teuer und, so,
Diego,
und dann gelingt Lusil. Es dir, genau, und dann gelingt es dir eine Zeit lang über 10 Jahre immer wieder dieses Geld so zu investieren, dass es dir wieder Erfolg bringt, ne, also du holst Diego, machst Gewinn und also, Klammer auf, auch noch viele andere Spieler, die haben ja dann auch Frings teuer, Borowski teuer verkauft und so weiter und so weiter. Ne? So, dann holst du von dem Geld Özil, gehst wieder ins Risiko, ne? Geht wieder auf und du verkaufst den dann zu Real Madrid und so weiter. Und irgendwann geht's dann halt nicht mehr auf. Irgendwann, so, dann machst du halt 2, 3 falsche Picks, dann ist halt Marco Marin dabei und
Wesley, ne?
Und Wesley und Carlos Alberto und dann stürzt du ab. So, und genau so eine Welle, oder Freiburg hat die ja auch erwischt, ne? Die haben dann für Millionen, ich glaube damals Robin Koch verkauft, haben sie diesen Kevin Schade verkauft. Leute, deren Namen können wir uns gar nicht mehr dran erinnern, aber die haben auch mal irgendwie 27 Millionen für einen Typen bekommen, der hat 3,5 Spiele gemacht.
Ja, genau.
Ne? So, und So, und haben sich dann so weiter nach vorne. Frankfurt, wie du meinst, ne, wie du meintest, das ging dann mit Kostic und ja. Jetzt haben sie Pacho verkauft irgendwie ja, zu
für
PSG.
45 Millionen.
Ey, ne, und nicht zu vergessen, dass PSG ja auch schon mal, war das PSG auch schon mal 100 Millionen für Kolo Muani genau. überwiesen hat. Ja. Und so weiter und so weiter. Und genau diese Welle wollen sie treffen, genau. Und deswegen ist halt die Frage, holen sie wirklich einen alten offensiven, was ich ja geil finden würde.
Ich würde ja, aber ich glaube, es kann, ich finde das gut. Aber guck mal, ich könnte mir halt vorstellen, dass das genau Teil der Strategie ist. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass sie jetzt in Anführungsstrichen einen alten, erfahrenen OM holen, ja,
ja.
der quasi der, der Schlepper für Isak ist. Ja, also einer, der sozusagen als, als Mentor,
ja,
in Spielweise und Profi-Erfahrung jemand ja. ist, der Werder zum einen hilft und zum anderen jemand ist, der halt eben Isak weiter heranführt.
Okay, aber was ist ja. denn, ist für diese Rolle haben wir da nicht 4-5 Jahre lang Romano Schmid für entwickelt?
Für diese Rolle?
Ja.
Nee, das glaube ich nämlich genau nicht. Also ich glaube, okay. Romano Schmid ist mittlerweile einer, der kann alleine laufen, wenn, um mal in dem Bild zu bleiben.
Nein, ja? aber auf dem Platz, also wenn dein...
Wenn Nein, aber darüber haben wir doch gesprochen, das ist doch genau, darüber haben wir doch gesprochen. Da haben wir neulich schon mal drüber gesprochen. Nach wie vor ein Bild, was wir da gezeichnet haben, was ich finde, was so geil passt, habe ich auch neulich in der Analyse eigentlich im Prinzip genauso gehört, wie, wie wir das damals gesagt haben, nämlich, dass Romano Schmid genau nicht dieser Spielertyp ist. Romano ja, okay. Schmid ist ein Spieler, der immer von außen reinzieht.
Ja, ja und der viel One-Touch, ne, der ja, One-Touch
mag, wie du gesagt und, hast.
Ja. Ne?
Ja. Das ist halt keiner, der, der es liebt, im Zentrum den Ball zu kriegen, um sich aufzudrehen ja. und dann zu gucken, wo stecke ja. ich ihn hin.
Ja.
So, das, das fehlt Werder, finde ich. Und da ist Aaron in der Veranlagung, ist Isak genau der Spieler.
Ja.
Und jetzt fände ich es halt total geil, da einen dazu okay, zu holen, der dir zum einen für eine Saison sportlich auf dem Platz als Stammelfspieler hilft, qua Erfahrung und Technik. Und auf der anderen Seite aber möglicherweise ein Spieler ist, den du nur für ein Jahr geliehen hast, um erstmal ein Jahr zu überbrücken und um weiter zu gucken, ob das einem Spieler wie Isak hilft.
Finde ich einen geilen Plan eigentlich.
Ne? Und auf der Außenbahn jetzt noch einen Jungen zu holen, wo du sagst, okay, für den gebe ich auch Geld aus, weil ich will, dass der hier eine tragende Säule wird. Ja. Und aber um deine Prophecy mit Isak weiter zu pushen und dem den Weg nicht zu verbauen, jetzt zeitlich für ein Jahr einen erfahrenen Spieler leihen, wo du dir quasi ein Jahr Zeit kaufst, um weiter zu beobachten, wie Isak sich entwickelt, um dann irgendwann an einen Punkt zu kommen, hoffentlich, wo du sagst, jetzt schmeiß ich Isak rein, jetzt ist Isak bereit, um die Rolle zu bekleiden, für die wir ihn geholt haben, mit Perspektive.
Oh, würde ich geil finden.
Ja, ist viel hätte, wäre, wenn, ne? Aber ich könnte mir vorstellen, dass Werder auch so tickt, qua fehlender Mittel, ja, es genauso aufziehen zu wollen.
Ja.
Fände ich zumindest nachvollziehbar.
Ja, okay, das spricht ja für meine Goretzka-Theorie.
Ja.
Genau, so ein Spieler könnten. Nein, aber ja, würde ich geil finden, zumal das dann ja auch einer wäre, der dann ja auch andere junge Spieler besser machen genau. würde, stärker machen würde, ne? Jemand, der Jinma oder Agu schicken kann, ja. ne? Der Kicketop einsetzen kann und der auch, ich sag mal, ein bisschen Arbeit von Duxch wegnimmt, ne? Ja. In diesem Spielaufbau.
Ja.
Ne, denn gerade mit Romano zusammen, das harmoniert gut und das haben wir ja auch festgestellt Ende der letzten Saison in dieser neuen Aufteilung war das hervorragend. So,
wir könnten aber, rein theoretisch
ja.
könnten wir Johann Miku bitten, ja,
ja,
ein gutes Wort für uns bei Toni Kroos einzulegen.
Ja.
Nochmal Warum ein Jahr nicht? Toni Kroos.
Ja.
Als Mentor für okay Traummodus aus.
Uwe Bein.
Ich bin Luis Figo.
Nee, Außenbahn sind wir gut besetzt, danke.
Ja.
Luis Figo. Luis Figo brauchen wir nicht. Ja, ach Mann, ja, spannend. Buch der Wahrheit, mein Lieber. Ne? Das, bevor wir da jetzt wieder eine große Arie draus machen. Ich habe deinen Call von heute eingetragen. Wir tragen gleich noch unsere Tipps ein und rate die Aufstellung für Cottbus. Ja. Und dann ganz, ganz viele Sachen feierlich in Folge 200, die ja. wir auch noch vor dem Bundesliga-Start planen.
Da habe ich Angst vor, rein zeitplantechnisch. Da müssen wir wirklich hasseln.
Ja, okay, wir können immer noch sagen, die Chinesen haben Corona erfunden, nur um das zu verhindern. Ja. Aber auch das wird ihnen nicht gelingen. Vielleicht nochmal ganz allgemein, es gab ja immer noch Fragen das letzte Mal, ne? Wir haben schon eine Menge Calls und Hot Takes von euch Scheichen und Scheichs bekommen. Es sind total geile dabei. Da kommen welche in der nächsten Folge ins Buch der Wahrheit und wir werden euch dafür abfeiern. Schreibt uns weiter, ja, schickt uns einfach irgendwelche Hot Takes, was ihr glaubt, verrückte Ideen oder was ihr erwartet. Je steiler, je besser.
Voraussetzung ist, ihr seid registriert und seid Scheichinnen oder Scheichs.
Genau, das könnt ihr alles nachlesen, das müssen wir jetzt nicht nochmal alles erklären. Genau. worumpodcast@gmail.com.
Genau.
Wir haben eine Nachricht bekommen und uns wurde ein Geschenk in Aussicht gestellt für Folge 200. Erzähl mal, Jan. Erzähl mal.
Ich lass mich mal ganz kurz nochmal den Namen nachschauen. Ich meine, es war Andreas heißt er, der Liebe. Der hat uns nämlich auf Insta angeschrieben und noch bevor ich sehen konnte, kam ihm die Antwort offensichtlich nicht schnell genug. Da hat er direkt auch nochmal an worumpodcast@gmail.com geschrieben.
Guter Mann.
Er sagte, ja, ich habe da so für eure Folge 200 habe ich so was Kleines vorbereitet. Dann habe ich ihm zurückgeschrieben, ach, wie cool ist das denn? Oh Gott, und oh, toll. Er so sofort relativiert, ja, ist nur was Kleines, aber ey,
ach auch
was
so. Kleines.
aber auch was Kleines erfreut unser Herz. Deswegen schon mal vorab, ohne dass wir es überhaupt gesehen hätten oder es schon angekommen wäre. Vielen lieben Dank. Das sind immer so kleine Sachen, wo ich mir denke, so ey, oh Gott. So, macht euch doch nicht so eine Mühe, das ist doch so lieb, warum war, das muss doch nicht.
Doch, macht euch genau diese Mühe, ja, denn eigentlich stehen wir drauf und denn ihr wisst, Geld und Applaus treiben unsere Körper an. worumpodcast@gmail.com. Wir werden das Geschenk auf jeden Fall fotografieren, als Foto ausdrucken, wie man das gemacht hat in den Tagebüchern früher. Ja. Und dann klebe ich das ins Buch der Wahrheit. Danke, Andreas, wir sind echt gespannt.
Wir posten das selbstverständlich auch über unseren Instagram-Account. Voraussetzung ist selbstverständlich, dass es keine Community Guidelines verletzt.
Ja, oder wir da irgendwie eine Lösung finden über ein Konto in Panama oder irgendwie werden wir das hinkriegen, glaube ich. Was auch noch kommt, ich habe sie fast fertig, aber das müssen wir gleich off the records nochmal abstimmen, ist das Worum Podcast Fiebermessen. Die erste Umfrage an euch alle. Ein kleiner, wie gesagt, Fiebermessen vorne, hinten. aber auch während der Saison kommt jetzt wirklich die nächsten Tage, aber da brauche ich noch dein komplettes Okay. Ich möchte, dass wir sind jetzt bei einer Stunde, mein Lieber. Ich habe jede Sekunde genossen mit dir und freue mich, dass deine Stimme noch da ist. Das nur mal so zwischendurch. Lass mal über Cottbus sprechen.
Ja. Ich habe Angst.
Hast du Angst? Ja.
Ich bin ja dann, also wenn es dann wieder daran geht, irgendwie nach langer Zeit mal wieder auch sich mit einem Pflichtspiel von Werder Bremen auseinanderzusetzen, dann kommt ja bei mir immer erstmal Nostradamus durch.
Ja.
So und unter anderem, was das nicht gerade abgeschwächt hat, ist eine Statistik, die ich vor kurzem gelesen habe, die mir überhaupt nicht bewusst war.
Nein.
Du weißt du, welche ich sagen will?
Ich fürchte, ja.
Ja, nämlich die, dass Werder mittlerweile das Team im deutschen Profifußball ist, das am meisten in der ersten Runde im DFB-Pokal rausgeflogen ist.
Ja, was aber auch daran liegt, dass wir am häufigsten dabei waren.
Ja, das kann ja gut sein. Ja. Aber und ich bin mir auch sicher, dass wir diese Spitzenposition erst in den letzten 10 Jahren uns erkämpft haben.
Ein reiner Durchmarsch war das. Ja. An die Spitze. Ja, ich verstehe auch. Ich kann das überhaupt nicht kritisieren oder kann das überhaupt nicht irgendwie irgendwie falsch finden, dass man automatisch vor der ersten Pokalrunde von Werder Bremen Angst hat. Wenn nicht Sheet in the Box, wann denn dann? Ja.
Ja, genau. So, genau das. Und man hat auch gesehen, also wirklich nahezu alle Bundesligisten haben sich gestern und vorgestern ein mehr oder weniger ein abgebrochen. Ja. Sind dann zwar alle weitergekommen, aber ja, man sieht halt einfach, es ist immer in der Konstellation ungut für Bundesligisten, die einen Streifen in der Hose haben, ja, wenn sie gegen einen Drittligisten spielen, der irgendwie schon 3-4 Ligaspiele hinter sich hat und einfach so ohnehin das Messer zwischen den Zähnen hat, weil es gegen den Bundesligisten geht.
Und das ist doch nämlich die Geschichte, ne? Der Pokal hat nicht seine eigenen Gesetze, sondern der Pokal fängt für alle unterschiedlich an. Ja. Mhm. So, und ich habe gestern auch reichlich geguckt, und wenn du dann siehst, egal welcher Bundesligist, aber das ist wirklich, als würdest du zum ersten Mal mit den neuen Schlittschuhen auf die Eisfläche geht.
Ja, ne? Super.
Das ist halt dann plötzlich nicht mehr Testspielatmosphäre, ne? Ja. Und die Gegner, die sind dann halt vielleicht technisch nicht auf deinem Level, aber körperlich auf jeden Fall. Und die tun dir sofort weh und alle hatten erstmal Probleme. Auch Leipzig lag zurück und so weiter. So, ne? Gladbach lag zurück. Aber am Ende, und das ist doch eigentlich die größte Scheiße an dieser ersten Runde. Bevor wir spielen, ist noch niemand anders ausgeschieden.
Ja. Und ich habe gestern in der Sportschau im Kommentar einen Satz gehört, der die erste DFB-Pokalrunde einfach für alle Spiele nicht besser beschreiben könnte. Weißt du, wie der lautete? Hier in Aalen ist der Platz eine absolute Katastrophe. Erst zu viel Wasser, dann zu viel Dünger. Ja, genau, das sind die kleinen Scharmützel, die dazu führen, dass der Bundesligist dann gerne mal in der ersten Runde vom Platz geht und sagt, das war hier eine absolute Zumutung.
Ja, das ist okay, aber das ist ja nun, ne, sowas gab's ja sogar bei der EM im Frankfurter Stadion, wenn ich mich recht erinnere. Das kann ja nun nicht die Ausrede sein, ey. Ey, und es gab wirklich abgefahrene Sachen. Heißt der Lasse Rosenboom? Ex-Werder 2, Doppelpack für Holstein Kiel nach der Einwechslung. Echt? Der hat das Ding noch gedreht, deswegen sind die überhaupt noch weitergekommen. Ja. Ja. Pauli musste auch in die Verlängerung.
Ja, mussten sie machen, haben 3-2 gewonnen.
Mainz musste in die Verlängerung. Irgendjemand musste sogar ins Elfmeterschießen. Also, es ist halt einfach ein Vorteil für unterklassige Vereine, dass die schon 3 Wochen im Saft stehen. Und andere noch nicht. Und dann ist es natürlich der Platz und die eigenen Gesetze. Aber
Pfeifen im Walde.
Ja.
Cottbus, ersten beiden Ligaspiele, sang- und klanglos verloren.
Ich wollte es gerade sagen. Ey, Cottbus, wir hatten... Nee, entschuldige, das war jetzt gar keine Kritik. Ja. Du kannst das auch sagen. Nein, aber das ist so, ich dachte so, Cottbus ist so ein Pokalscheinriese. Ja, bei der Auslosung dachten wir, oh Gott, Montagabend in Cottbus, wie scheiße ist das denn? So, aber je dichter du rankommst, desto kleiner wird er, ne, Scheinriese. Die sind zwar aufgestiegen, aber die sind überhaupt nicht in Form. Ne? Mhm. Die haben, da stimmt noch gar nichts. Und ich glaube auch mit Blick darauf, dass Werder ja auch gesehen hat, wie schwer die sich tun und wie, ne, und Werder ja nun, glaube ich, auch verstanden hat, was noch fehlte gegen Renn und Coventry, nämlich das letzte bisschen Feuer im Arsch. Das ist ihnen bewusst und ich habe ehrlich gesagt, ich habe überhaupt keine Angst vor Cottbus. Ich glaube, das gewinnen wir.
Ja, dein Wort in Gottes Ohr. Bei mir ist es wirklich in erster Linie, ja, so die Erinnerung an die letzten Jahre, und wir sind irgendwie gefühlt mit genau diesen Gefühlen sind wir, glaube ich, nach Würzburg gefahren und nach Köln gefahren.
Und nach Osnabrück.
Und alles war Tristesse danach.
Ja, hatte ich gar nicht so. Ich glaube, ich meine mich zu erinnern, dass ich bei Würzburg und Osnabrück und Köln, da hatte ich irgendwie mehr Schiss. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber ich glaube...
Du, das klingt gut, was du sagst, aber es ist eher der subjektive Sieger, der in mir wieder durchkommt.
Ja, aber den lieben wir ja auch so, den subjektiven Sieger.
Ich liebe ihn auch sehr, ja.
Wegen dem subjektiven Sieger sind wir doch alle hier.
Der Subsi.
Hashtag Subsi. Okay, komm, Diggi, haben wir was vergessen oder bist du schon bereit für das erste Radio der Aufstellung?
Ja, bin ich. Und das wird zugegebenermaßen zumindest von meiner Seite relativ random, aber ich bin zu allen Schandtaten bereit.
Warte, wenn du sagst random und Schandtaten, schlage ich das Buch der Wahrheit auf.
Ich muss an mein Versprechen denken.
Übrigens, dass du nicht Aalhorner Heide standest in deinem Trenchcoat, es war nur wegen der Corona-Infektion. Ne? Das Versprechen hast du absolut...
Du hast es gesagt, nicht ich.
Du hast es gesagt. Absolut gehalten. Ja. So, Folge.
Irgendwann verlieren wir die Nerven und werden dann irgendwann anfangen, den anderen mit Tricks dahin zu führen, dass man gegen das eigene Versprechen verstößt.
DFB-Pokal. Kotzbus. Jetzt spielen wir als erstes gegen Kotzbus und gegen FC Auswurf.
Ja.
Da brauchst du eine, für diesen Saisonstart brauchst du eine Impfung da. So, okay. Jan.
Die Magen-Darm-Wochen.
Möchtest du mit Tipp oder Rate die Aufstellung anfangen?
Natürlich mit Rate die Aufstellung.
Started.
Okay, also, ich glaube, dass wir im System so bleiben, wie wir es aus der letzten Saison kennen. Das würde bedeuten...
3-5-2.
Ja, Innenverteidigung.
Torzetti.
Torzetti. Mhm. Auch basierend auf der Aussage, dass Ole Werner sagt, nee, bei uns gibt's kein Pokaltorwart.
Ja.
Das macht alles unsere Nummer eins. Ich glaube, dass wir in der Innenverteidigung spielen mit Friedel auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass Stark nach wie vor die Nase vorn hat. Und ich glaube, dass Veljkovic leicht vor Toni Jung steht.
Mhm. Also ist die Milos, Friedel, Stark.
Genau. Und dann links Agu, rechts Weiser.
Mhm.
Lienen.
Mhm.
Stay Schmied.
Mm.
Top Duxch.
Mm.
Wäre meine Vermutung. Also mein komischer Take von ich glaube Folge 197 mit mal gucken, also Stane, der könnte auch gehen. Das ist, glaube ich, so nachhaltig abgeräumt und ins Reich der Fabel verwiesen worden. Der ist ja mittlerweile sogar Mitglied des Mannschaftsrats.
Ja, schlecht gealtert. Ja. Auch schlecht gealtert, alle Wechselcalls. Ich glaube, in der letzten Folge ging es noch darum, was ist dran am Saudi-Arabien-Gerücht?
Ja, genau.
Dann wurde ja auch nochmal Hoffenheim durchs Dorf getrieben. Aber so viel nochmal zum Thema Finanzstärke, die dann mal eben, wie viel haben die ausgegeben für Adam Loschek?
18.
Alter.
Nee, warte mal eben ganz kurz. Loschek geht doch ins Ausland. Ausland verliehen.
Nein, Loschek geht zu Hoffenheim.
Echt?
Der teuerste Einkauf. Der
Ach Quatsch.
Geschichte, ja. Und
das habe ich gar nicht mitbekommen. Ich dachte, ja, der wäre irgendwie
Nein. Der ist der Bayer-Ersatz. Und auch so viel zum Thema, der war ja bei uns auch mal, ne? Wir sollten Loschek und so, ey, das sind Dimensionen, vergesst es.
Ja.
Ja, das wird höchstens über eine Laie zu realisieren sein, ja, ne? Krass. Dass man. Ja.
Das ist eine gute Verpflichtung, ey, wow.
Ja, glaube ich auch. Glaube ich auch. Ist auch gleich in der Kickbase-Liga nach oben geschossen, der Overpay, sag ich mal. Ich muss dir leider sagen, mein Freund, ich bin 1-1, gehe ich mit Rade der Aufstellung. Würde ich genauso unterschreiben. Langweilig, aber wir starten ja erstmal friedlich in dieses Buch der Wahrheit, ja. Ich gehe da
komplett. Es steht nirgendwo, dass es verboten ist, einer Meinung zu sein.
Ja, das stimmt.
Ne?
Das
ich meine, es dann hier und da vielleicht mal langweilig für die Bubble, aber darum kann es hier nicht gehen.
Wir haben auch letztens bei einer Redaktionskonferenz hier festgestellt, dass es ja durchaus auch erlaubt ist, mal positive Meldungen.
Ja.
Ne?
Ja, das, genau.
Das also
kämpf ich auch einen ewig andauernden Kampf für, aber ja das ist eine wahnwitzige Idee.
Jugendliche, diese Generation Jugendlicher, noch nie haben Jugendliche so wenig gesoffen und geraucht. Ja.
Ja.
Wusstest du das? Ist auch eine Sache, man meldet das halt eher, wenn es andersrum ist. Ne? Die Alten melden das lieber, wenn es mehr wird. So viel dazu.
Dystopie. Okay.
Ja, genau. Es muss immer alles schlimmer werden. Mein Freund,
Tipps.
Gehe ich mit, 11 von 11. Tipps, ich sage, wir gewinnen relativ souverän in 90 Minuten und gehe auf ein 3-1 für uns.
Ja, und jetzt sehe ich mich wieder mit meiner Wankelmütigkeit konfrontiert. Denn jetzt, wo du sagst, klingt das für mich auf einmal total plausibel.
Ja, so habe ich schon viele Staubsauger verkauft.
Und jetzt, ich glaube, jetzt
mit meinem überzeugenden auftreten.
Vorwerkvertreter. Jetzt stelle ich die Mentalitätsweichen, die Worum Podcast Mentalitätsweichen für die kommende Saison. Entschließe ich mich jetzt, den Pessimisten zu geben und tippe einfach immer gegen Werder, oder mache ich es jetzt wirklich so, dass ich sage, was der Kuhlmann sagt, klingt eigentlich ganz gut.
Also negativ Wut und Zerstörung bringt Quote, haben wir auf jeden Fall.
Ja, ist ein Prinzip, dem ich mich nicht per se hingeben will.
Ich möchte, dass du deinem Herzen folgst. Ja, wir sind immer unserem Herzen gefolgt, sonst wären wir jetzt beide nicht hier.
Okay, also wenn ich jetzt danach gehe, wie die Vorbereitung gelaufen ist, noch nicht notieren, lass mich ausreden.
Nee,
wenn
ich jetzt danach gehe, wie Schmied, Top und Dux hier rein. Ja.
Wenn ich jetzt danach gehe, wie die Vorbereitung gelaufen ist, würde ich jetzt vermuten, dass wir es in der Verlängerung verlieren. Ich glaube aber, dass Werder die notwendige Ernsthaftigkeit auf den Platz bringt und dass wir es 3-1 gewinnen. Was hattest du nochmal gesagt?
3-1.
Du hast auch 3-1. Ja, aber dann ist es halt so. Ja, ich glaub's und ich glaube auch, dass wir zittern werden und dass wir dann aber irgendwie, weiß ich nicht, in der 82. den Deckel drauf machen oder so.
Damit wir uns wenigstens noch irgendwie ankacken können danach, schreibe ich jetzt, hier liegt ein Bleistift, schreibe ich jetzt mit Bleistift die Torschützen. Was denkst du?
Oh. Okay, aber auf die kann ich nicht festgenagelt werden.
Nein.
Okay, ich sage Duxtopf-Friedel.
Duxtopf-Friedel, das ist gut. Mhm. Ich sag zweimal Dux, einmal Steje.
Okay. Ey, ich wette mit dir, dass Top trifft.
Dann 4-1. Gut, machen wir es nicht schlimmer oder nicht länger, als es muss. Ich freue mich auf Folge 200. Ich glaube, wir werden jetzt noch mal doppelt oder dreifach so lange darüber diskutieren, wann wir das terminlich hinkriegen.
Ja, genau. Aber das dafür muss das Mikro nicht an sein.
Nee. Das mit dem Freund, Reinschreiben das hat gar nicht ist schon genug. Nee, hat gar nicht wehgetan. Deine Stimme ist auch noch da. Das ist gut. Ja. Ich denke, Corona ist besiegt. Nimm das, George Soros. Ja.
Genau. Ja. Ihr Chinesen könnt uns gar nichts.
So, und alle anderen auch nicht, wer auch immer dahinter steckt.
Genau. Geil, ich freue mich irgendwie, dass die Saison wieder losgeht.
Ja, habe ich dir eigentlich erzählt, habe ich allen schon erzählt, dass ich heute früh, ich habe ein Werder-Trikot angezogen.
Warum?
Einfach so, hat mir meine Mutter rausgelegt. Nein,
welches denn?
Mir war danach das Heim vom letzten Jahr. Das erste Hummel finde ich immer noch gut. Vielleicht auch, weil es vielleicht in Vergessenheit gerät, weil das neue auch so geil ist.
Das neue Heim?
Ja. Also
das neue Heim ist gerade, ich glaube, von Calcio Berlin ist das neue Heim als das schönste Trikot der Bundesliga gewählt worden.
Ah, okay. Ja, das ist auch geil. Du stehst ja mehr auf Auswärts. Hast du schon deinen Flock ausgesucht?
Nee, ich trage zumindest insofern der Bubble, Worum Podcast Bubble Rechnung, als dass ich mir das Trikot erst hole, wenn die ersten Spiele rum sind.
Das finde ich sehr gut.
Ne? Und ist auch der Kicke Top hinten drauf, macht dann auch Sinn, bin ich mir sicher.
Ja. Und dann gehört er auch da drauf. Ja. Ich sag mal Montag 18.20 Uhr kannst du vielleicht schon bestellen nach seinem Doppelpack.
Ja, genau. Um es dann noch 3-2 zu verlieren, wenn ich die Bestellung abgeschickt habe.
Ihr Lieben, danke fürs Zuhören. Kommt gut durchs Pokalwochenende. Montagabend, morgen Abend für uns jetzt aktuell spielt Werder in Cottbus. 18 Uhr.
Jawohl.
Ja, schön für Afterwork-Bierchen. Kann man das gut angucken. Macht weiter gerne mit, wenn ihr ins Buch der Wahrheit wollt. Ihr könnt auch überall nachlesen, wie das geht. Schickt uns Hot Takes und drückt die Daumen. Dass Jan weiter auf dem Weg der Besserung bleibt.
Ja, da sage ich prophylaktisch schon mal danke. Ja, auch wenn viele jetzt dabei sein werden, die sagen, der Sieger, der ist mir doch wurscht. Aber kleiner Live-Ticker noch, der niemandem etwas bringt, aber uns beiden. Ich habe einfach gerade mal geguckt. Viktoria Berlin, Augsburg 1-1, Saarbrücken, Nürnberg 0-1. Das sind die ersten beiden DFB-Pokalspiele des heutigen Tages. Ich weiß, bringt euch nicht viel, aber ich finde es gerade lustig, das mal einmal nachgeguckt zu haben.
Finde ich gut.
Ne? In diesem Sinne, ihr Lieben, Saison geht wieder los. Geil. Wir hören uns zur großen Folge 200 und Thomas und ich werden Himmel und Hölle in Bewegung setzen, dass das auch vor dem Augsburg-Spiel noch geschieht. Mein Süßen, wir haben uns versprochen, dass wir uns dafür sehen und ja, vielleicht gibt's irgendwo einen Uso Light oder so, den wir auf die Heizung stellen können.
Ja, oder ein Uso.
Oder ein Uso. Ihr Lieben, macht's gut, drückt die Daumen und wir hören uns bald. Bis dann.
Bis dann. Ciao.